Und zwar hören wir jetzt Masterportal Geoeditor Add-on, und zwar von Arnulf Bichler, der schon seit vielen Jahren im Bereich Geoinformation mit FOSS und Open Data aktiv ist und ja an wichtigen Standards schon mitgearbeitet hat und ganz vielen Bereichen tätig war und eben heute bei Terrestris tätig ist, aktiv. Es geht jetzt eben um den Geo-Editor, das ist eine Erweiterung des Masterportals und wie man damit einfache, selbst konfigurierbare Formulare erstellen kann. Bühne frei.
Vielen Dank für die einleitenden Worte und ich bedanke mich jetzt erstmal bei allen, die noch hier sind. Ich rechne Ihnen das wirklich hoch an, den letzten Vortrag zu haben, ist nicht so leicht. Ich fühle mich aber auch sehr geehrt, weil manche bleiben dann ja noch, weil der Vortrag vielleicht auch spannend sein könnte. Ich hoffe, Sie jetzt nicht zu enttäuschen. Wenn die Frau Michaelis noch hier wäre, würde ich da jetzt gerne noch ein paar Kommentare zum Masterportal machen, weil ich habe da ein ganz gespaltenes Verhältnis. Ich finde das nämlich total genial auf der einen Seite und auf der anderen Seite denke ich, das ist so ein Open-Source-Projekt, von dem ich früher gesagt hätte, das ist kein richtiges Open-Source. Die haben Prioritätenlisten in Kanban-Board, das intern ist. Das geht nicht bei Open-Source. Also da kann man bestimmt noch einiges tun, wenn es so um Community Integration geht oder Finanzierung, die in die Bibliotheken, ne, das Masterportal steht ja auf den Schultern von Giganten. OpenLayers ist so ein Gigant und das Masterportal ist da oben so ein kleines Ding oben drauf. Aber wenn man das jetzt gesehen hat, sieht das eher so, als ob das Masterportal das große wäre und das OpenLayers nur so ein kleines Ding, das da drin ist. Muss man mal drüber nachdenken, wie man das vielleicht einordnen kann. Ja, Bedarf und Idee, was machen wir hier eigentlich, warum wollen wir editieren im Masterportal, Anforderungen, Vorgehensmodell, dann zwei Use Cases, dann kurz zeigen, wie so ein neues Formular eingerichtet wird und dann, wie fängt man jetzt eigentlich damit an und was für Weiterentwicklungen haben wir da noch vor. Über Terrestris können Sie sich alles dann im Film nochmal angucken, das Bild kurz anhalten, durchlesen, ich gehe da jetzt nicht im Detail drauf ein, hier genauso. Einige haben mich als wie Urgestein des Open Source bezeichnet. Ich sage eigentlich eher lieber Alteisen beim Open Source. Und was ich lerne immer noch dazu. Heute habe ich zum Beispiel gelernt, dass man bei so einer Präsentation, hier sind wir da jetzt, ne? Jetzt gucken wir mal gerade hier, jetzt habe ich es wieder verblättert. Senior Consultant bin ich genau, dass man so ein Hot Module Replacement machen kann. Und hier unten rechts sehen Sie jetzt dann gleich, da erscheint was Neues. In dem Moment, in dem ich sage Speichern, aktualisiert sich meine Präsentation. Und jetzt habe ich da unten noch zwei neue Sachen dabei. Irgendjemand hat gewagt zu klatschen. Ja, also es geht immer weiter. Technik ist irgendwie so, ist schon eine coole Sache. Ja, was wollen denn die Fachämter und Gemeinden? Die wollen Prozesse digitalisieren und zwar in Klammern schnell und einfach. Es muss ja immer schnell und einfach sein und alle, die hier sitzen, wollen nichts dafür bezahlen, weil es ja Open Source. Und unter anderem muss man dabei georeferenzierte Objekte bearbeiten, neue Objekte erfassen, aber vor allen Dingen auch Daten an diesen Objekten verändern. Und der Kreis Warendorf hat viele Jahre gespart und dann uns beauftragt mit einer großen Summe, dieses Problem zu lösen und wollte gerne eine Art Werkzeugkasten haben, mit dem man relativ einfach solche neuen Formulare konfigurieren kann. Und das Werkzeugkasten soll in das Masterportal eingebunden werden als Plugin oder Add-on. Deswegen passt es auch gut in diesen Blog. Was sind die Anforderungen? Wie gesagt, soll in Masterportal integrierbar sein. Formulare sollen standalone genutzt werden können, weil manchmal braucht man gar keine Karte. Wir GeoGIS-Menschen denken immer, das ist alles Karte, aber manche Leute brauchen gar keine Karten. Die Formulare sollen durch Konfiguration ohne tiefgehende Programmierkenntnisse erstellt werden können und es sollen komplexere Datenmodelle abgebildet werden können. Und da wird es dann mit OGC WFS, was man hier standardmäßig natürlich verwenden würde, schnell ein bisschen kompliziert. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das ein bisschen einfacher und Dateien sollen hochgeladen werden können und es muss Berechtigung geben. Und auch da wieder mit WFS, das geht, aber da muss man noch ein bisschen mehr Technologie anschieben, um das wirklich schön umsetzen zu können. Und die Lösung inklusive aller benötigten Bibliotheken und Komponenten und so Kleinigkeiten wie OpenLayers soll natürlich alles unter einer Open Source Lizenz veröffentlicht werden können. Wie machen wir das? Als agiles Modell, weil ich das schon seit 2010 predige und jetzt nicht mehr predige, weil jetzt machen es sowieso alle. Aber wenn man dann sieht, wie es gemacht wird, ist doch schwierig. Da hat man so einen Anforderungskatalog, so ein Budget und das soll dann agil umgesetzt werden. Finden Sie den Fehler? Ne? Agil, feste Liste, festes Budget, man weiß aber nicht, wie lange das dauert, funktioniert nicht. Also auch da bitte, wenn Sie da Fragen haben, fragen Sie, wie das mit dem Agilen wirklich funktioniert. Wir haben dann an Scrum angelehnte Iterationen gemacht mit Events, Artefakten, Implementierung, Entwicklung, Test, Deployment und so weiter. Und nach 4 Monaten hatten wir den ersten Minimal Viable Product und die erste produktive Version nach, wie sich das gehört. 9 Monaten kam das Baby auf die Welt und Refactoring Produktifizierung ist ausstehend. Wer hat das Wort Produktifizierung schon mal gehört? Ich habe das heute Morgen erfunden, weil wir gesagt haben, wir schaffen das immer, tolle Projektlösungen zu machen, aber wir kriegen das nicht so hin, weil wir so eine Projektladen sind, dann ein Produkt draus zu machen. Eigentlich müssten wir jetzt ein Produkt draus machen, das man verkaufen kann und das will ich Ihnen heute verkaufen. Der aktuelle Stand, die ersten Anwendungen sind in Produktion und Austausch mit Fachämtern, Kreisangehörigen, Kommunen zur Umsetzung verschiedener Anwendungsfälle, die sind jetzt im Gespräch mit Leuten, die das nutzen wollen. Zum Beispiel die Hygienekontrolle des Gesundheitsamts bei Brunnen. Wasser muss immer wieder kontrolliert werden, Brunnen müssen kontrolliert werden. Die haben in der Gegend da viele Grundwasserbrunnen, Münster da so die Gegend und Kreis Warendorf. Und die müssen kontrolliert werden auf die Qualität. Und dann muss man Begehung machen und dann ist da ein Wartungspersonal und der hat einen Namen und eine Telefonnummer und die stehen in einer Relation zu einer Datenbank 1:N. Das sind also die ganzen Brunnen und da gibt es verschiedene Leute und die machen Inspektionen auf diesen Brunnen. Das ist also ganz einfaches, aber schon relationales Datenmodell, nicht mehr als flache Tabelle abbildbar. Planung Winterdienststrecken, Vermarktung von Gewerbeflächen, Erfassung von Stadtmöblierung, Kartierung von Riesenbärenklaubeständen. Lauter so wilde Sachen. Und für viele so Dinger kann man sich eine eigene Fachapplikation kaufen, die denn ihr ganzes eigenes Graffel mitbringt. Das ist aber für den Kreis Warendorf viel zu groß gewesen. Haben die gesagt, wir wollen eigentlich nur die Parkbänke mal irgendwo draufgesetzt haben, aber wir wollen nicht das Parkbank-Management-System Fachschale XY mit einer eigenen Datenbank anschaffen. Also brauchen wir irgendwas, was ins Masterportal reinpasst. Trinkwasserbrunnen, das ist so das Datenmodell. Da sieht man unten dann den Brunnentyp. Und der Brunnentyp ist ganz rechts, sieht man dann Bauart und Status. Das sind so Dinge, die stehen an dem Brunnentyp dran. Und das Ganze wird in so einer Datei hier, das ist eine JSON-Datei, und da unten sehen Sie schon, da steht dann Brunnentyp. Und der Brunnentyp hier, der ist aber in der Datenbank, weil wir alle Englisch unterwegs sind, da heißt der Fountains. Und ein Endanwender möchte jetzt aber nicht Fountains in seinem Formular stehen haben, sondern eben Brunnentyp, weil das viel eingängiger ist. Und das wird hier drüber konfiguriert und das ist alles, was man tun muss, um ein Formular zu bauen, bei dem man dann eben auch was sieht, was man lesen kann. Und das sieht dann so aus, die Bilder habe ich nur reingeklebt, weil ihr gesagt habt, das ist keine Grafik drin, das geht ja gar nicht. So sieht das dann also aus. Und es ist furchtbar langweilig, deswegen wollte ich das gar nicht zeigen, aber es funktioniert halt. Das sind also jetzt so ein paar Punkte und links sieht man die Liste und da kann man drauf zoomen, das kann man editieren und man kann es löschen. Und wenn man die Detailansicht dann sieht das so aus. Und da sehen Sie jetzt links den Brunnentyp, wo man den in der Katalogtabelle in der Datenbank eben sieht, welche Brunnentypen gibt es denn. Das war's schon. Ganz einfach. Machen wir seit 20 Jahren, aber immer wieder extra. Und das ist jetzt ein Versuch, das mal so zu machen, dass man es eben vielleicht die 57 Leute aus der Implementierungsgemeinschaft des Masterportals auch nutzen wollen. Winterdienststrecken. Bisher wurden die Winterdienststrecken mit Hintergrundcard auf Papier ausgedruckt, dann den Winterdienstbetreibern gegeben und die haben dann mit einem dicken Edding das nachgemalt und ein paar durchgekritzelt, dann das Papier wieder zurückgegeben und im Amt hat man dann versucht, aus den gekritzelten Edding-Notizen das in dem GIS nochmal einzutragen. Das wollten die ein bisschen beschleunigen und das ist genau das, was so eine Digitalisierung eines solchen Prozesses ist. Und um das zu tun, eben wieder ein kleines Datenmodell, Winterdienststrecke, Räumdienst, Priorität für die Räumung, E-Mail-Adresse vielleicht noch mit drin. Und dann können die das selber da reinklicken. Und das ist so einfach zu bedienen, dass sie das sogar hinkriegen. Ganz kurz die Architektur, man hat also eine Kleinschicht mit dem Masterportal. und vorm Backend dann eine Zwischenschicht mit einmal Keycloak, das ist für die Berechtigungsstruktur, und einmal Postgres, das ist die Datenbank. Und Postgres sitzt da oben drauf und macht aus der Datenbank eine REST-Schnittstelle oder bietet eine REST-Schnittstelle an auf diese Datenbank. Und mit der kann man dann mit dem Form-Backend drauf zugreifen und das geht dann hier unten rein und wird da oben dargestellt. Und je nachdem, wie ich authentifiziert bin, kann ich entweder nur lesen oder editieren oder habe noch Admin-Zugriff auf den Server, dann kann ich auch so ein neues JSON da hinlegen. Klingt alles relativ einfach. Ist es auch. Was machen wir? Ein Postgres-Schema anlegen, zum Beispiel eine Shape-Datei importieren. Ja, es gibt immer noch Shape-Dateien. Dann Postgres eben veröffentlichen als REST-Schnittstelle. Das kriegt man einfach so schon geliefert. Das ist auch so ein kleines Tool, das eigentlich gar nicht wichtig ist. Ne? Aber das ist halt cool. Man hat eine Postgres-Datenbank, macht Postgres davor und dann kriegt man eine API daraus. Vom Backend, das ist die Konfiguration des Formulares. Dann setzt man doch die Berechtigung in dem Keycloak. Das ist wahrscheinlich an das Active Directory der Stadtverwaltung angeschlossen. Und dann kann man das Masterportal öffnen und loslegen. Jetzt wird es spannend, wie geht denn das Loslegen überhaupt? Ja, habe ich mal aufgeteilt, was sind so die Rollen von Kunde und von, in diesem Fall jetzt Terrestris, es könnte eine andere Dienstleister auch sein. Der Kunde kann einfach das Demo-Setup Docker Compose sich runterziehen, loslegen, wenn er das denn kann. Und wenn er das nicht kann, möchte ich es aber mal angucken, dann kann er bei Terrestris anrufen, bei dem Account für den Demo-Server beantragen. Und dann kann er da mal ausprobieren, was denn da so geht. Dann kann der Kunde Use Cases identifizieren und Endanwendende in den Prozess integrieren. Und wir machen dazu Beratung und integrieren das System mit vorhandenen Anwendungen, weil wahrscheinlich eben das Keycloak an das Active Directory angebunden werden muss. Und die Postgres-Datenbank vielleicht schon Daten beinhaltet, die man gar nicht mehr importieren muss. Und wir ermöglichen es eben dann, dass man daraus das Schema ableitet, um das Formular zu bauen. Währenddessen kommuniziert der Kunde mit Städten und Kommunen und macht einen Austausch über die Datenmodellierung. Sie haben keine Vorstellung, wie lange das dauert, zu sagen, ob das Brunnenart ist oder Brunnentyp. Da kann man trefflich lange drüber diskutieren. Das wollen wir gar nicht, weil wir tippen das dann ein oder bieten die Möglichkeit, dass Sie das selber eintippen. Das mit der Datenmodellierung machen Sie selber, da sind Sie Fachmenschen für. Und auf der anderen Seite, Terrestris bietet eben Services, Schulungen, Workshops, auch Services zum Betrieb und Weiterentwicklungen. Dann wird irgendwann beim Kunden was beschafft, Hardware, das ist meine Welt, oder Cloud oder Software as a Service. Und dann hilft Ihnen Terrestris bei der Installation. Und zwar auf der Hardware, in der Cloud oder mit dem Software as a Service, was Sie eben brauchen. Und dann nehmen Sie das Ding in Betrieb und auch bei der Inbetriebnahme ist so ein Support nicht verkehrt. Und dann kommt die Produktion und dann kommt die Wartung. Ja. Oh, Entschuldigung, ich muss mal kurz ans Telefon gehen. Hallo, ja? Version 0.1.7.20. Ja, aktuell ist eigentlich 0.2.11. Da gibt es den Fix für Ihr Problem. Ja. Warum das nicht aktualisiert worden ist, ja, ich kann da jetzt mal. Ihr Kämmerer wollte, glaube ich, den Wartungsvertrag nicht bezahlen. Ja. Ja, über Support können Sie es machen. Ich lege mal ein Ticket an und dann kriegen Sie Support. Das ist dann halt ein bisschen aufwendiger und Sie haben jetzt ein bisschen Ausfall, weil Sie den Wartungsvertrag nicht gemacht haben. Aber ja, okay. Später ruft er dann wieder zurück, ne, und sagt dann: Ja, vielen Dank, das hat super geklappt. Und was kostet denn die Wartung für unsere Instanz? Und dann verbinde ich Sie mit unserem Vertrieb, der sich dann darum kümmert, dass Sie einen schönen Wartungsvertrag bekommen. Ja, Barbara, ich habe hier Kunde Kreis Quadrat, der hat eine Frage zum Wartungsvertrag für den Geo-Editor. Was kostet der denn? Ich wollte jetzt eigentlich, dass sie aufsteht und sagt, hier ist der Vertrag, können Sie alle gerne haben. Aber ich glaube, Zahlen nennt man hier nicht, weil das Video steht ja in 3 Jahren immer noch online und dann sind die Preise hochgegangen. Also sehen Sie zu, dass Sie den Wartungsvertrag bald bekommen. Okay, Weiterentwicklungen. Es gibt so ein paar Epics und ich habe den neu dazugenommen, Refactoring und technische Schuld abbauen. Da wollte ich noch was zu sagen. Was ist denn Refactoring? Ein paar kennen das vielleicht, die eher so softwareentwicklungstechnisch sind. Weil so Software, wenn man die mal fertig hat in so einem Projekt, dann funktioniert die. Und dann funktioniert die aber genau bei diesem Kunden. Und wenn man das dann generischer machen will und wartbarer machen will, dann muss man da nochmal dran. Und muss die ganzen kleinen Abkürzungen, Workarounds, die man vorher mal so gebaut hat, die muss man dann richtig implementieren. Und das kostet oft mehr, als das ursprüngliche erste Projekt überhaupt zu machen. Das ist uns aber gar nicht klar. Wenn man als Endanwender das sieht und da drauf rumklickt und das funktioniert und dann sagt er, ja, wir haben da technische Schuld in dem Projekt und dann kostet das 150.000 Euro und dauert ein halbes Jahr und hinterher sieht es genauso aus wie vorher. Dann fragt der Kunde schon, ja, was habt ihr denn da eigentlich gemacht? Wir haben das aufgeräumt, haben das sauber gemacht und haben es so zusammengebaut, dass es in der Wartung eben jetzt dann auch wartbar wird. Und wenn man das nicht macht, dann ist nach 3 Jahren oder nach 4 Jahren ändert sich irgendwas. Und wenn man dann versucht, das nochmal wieder hochzuziehen und sie hatten keinen Wartungsvertrag und haben das nicht die ganze Zeit mitpflegen lassen, kann man eigentlich von vorne anfangen. So schnell sind wir inzwischen in der Softwareentwicklung. Ich finde das nicht gut. Ich bin ja, wie gesagt, Alteisen. Ich mag es, wenn es langsamer ist. Aber so schnell ist die Entwicklung inzwischen. Und um da dran zu bleiben, muss man das eben auch entsprechend einrichten. Admin-UI für Formularkonfigurationen. Diese JSON-Datei, die Sie da gesehen haben, die müssen Sie im Moment manuell noch editieren. 90% von Ihnen haben da gar keine Angst und machen das, gar kein Problem. Aber für die 10% wäre es wahrscheinlich gut, wenn die so eine Oberfläche hätten und dann sagt man auch validieren und dann kommt auch wirklich nur ein validiertes JSON raus, weil sonst funktioniert Ihr Formular nicht mehr. Ja, eine spitze Klammer vergessen, schon schlimm. Dann verknüpfte Formulare ist vielleicht auch interessant, dass man also einen Brunnentyp auch über die Oberfläche nochmal ändern kann, also in der Katalogtabelle noch was zu ändern. Und ein granulareres Rechtemanagement wird auch immer wieder nachgefragt. Features aus bei der Karteninteraktion, Filtern nach Kartenausschnitten, Geocoder, ne, da ist der Rasenmähermensch draußen und möchte gerne an der Stelle, wo er gerade ist, für die 600 Quadratmeter Wiese mähen, habe ich eine halbe Stunde gebraucht, das möchte er da eintragen. Und da möchte er nicht erst irgendwie suchen und Straßennamen eingeben, aber bitte mit SZ und nicht mit SS, sonst findet er die Straße nicht. Sie kennen ja die Probleme, die man da so hat. Sondern möchte sagen, ich bin hier und habe jetzt Folgendes gemacht. Zack, bumm, die Information ist drin. Ausbau der Digitalisierungsmöglichkeiten. Im Moment kann man Punkt, Fläche, Linie. Kann man schon eine Insel machen, weißt du es auswendig? Loch reinstanzen oder so. Ich glaube, kann man noch nicht. Ne? Aber da wird es auch schnell kompliziert und mit den dicken Handschuhen von dem Rasenmähermann geht das dann sowieso schon nicht mehr. Das heißt, keep it simple, dann wird es auch funktionieren. Und UI-Polishing kann man eigentlich gar nicht genug von tun. Die Oberflächen müssen immer schöner sein. Gut, damit wäre ich beim Ende. Vielen Dank für Ihr Interesse und nochmal danke an die Technik. Und die Moderation, die diese Konferenz so genial gestaltet haben, dass man es gar nicht merkt. Und das ist ja das Beste, was passieren kann. Also wirklich, das war wieder mal ganz hervorragend. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Wir haben Fragen im Chat. Welches Backend wird denn für den Geo-Editor benötigt? Funktioniert das mit einem WFST oder werden andere Lösungen benötigt?
Wir haben extra nicht den WFST genommen, sondern eben wie gesagt direkt auf die Datenbank. Das ist ohne irgendeinen Umweg aus dem Formular, nur über Keycloak schnell checken, ob der das darf, in die Datenbank zurückgeschrieben. Und die Schnittstelle da ist eben dieses Postgres. Postgres ist was anderes. Postgres ist die Datenbank. PostGIS ist die Datenbankerweiterung von der Datenbank Postgres, um da Geodaten drin zu speichern. Und Postgres kommt von REST, was eine Stateless-Schnittstelle ist, mit der man in die Datenbank etwas zurückschreiben kann und auch lesen kann. Mhm.
Dann habe ich noch eine Frage. Ich hoffe, ich habe sie richtig verstanden. Ansonsten kann, falls die Person hier sitzt, auch nochmal nachschärfen. Gibt es denn dann auch Formen der Datenvalidierung in dem Geo-Editor, zum Beispiel wenn es räumliche Einschränkungen gibt. Ich gehe jetzt davon aus, dass man vielleicht festlegen könnte, hier darf gar kein Trinkbrunnen sein, das macht keinen Sinn oder so. Gibt es da irgendwelche Einschränkungen?
Also ich bin ja Alteisen, ich würde jetzt in die Datenbank gehen und eine Funktion schreiben, die man dann einbindet an dieses Postgres und dann sagen, in dem Bereich nicht. Aber da gibt es bestimmt auch andere Möglichkeiten. Ich bin mir 100% sicher, dass wir das jetzt noch nicht haben. Das wäre dann eben so ein neues Feature, wo man mal gucken muss, was wollt ihr denn wirklich haben? Weil manchmal denken die Leute, man müsste so eine Maschinerie besorgen, um das zu machen. Vielleicht ist es ja auch anders zu handeln, was sie da als Lösung haben wollen. Aber im Moment gibt es das definitiv noch nicht, oder? Nee, ja.
Dann noch eine Frage, wo gibt es das Docker Compose Setup?
Da, wo der Link da ist. Da, Demo Setup Docker Compose.
Haben wir die Folien schon?
Ja, bestimmt.
Okay.
Also da.
Super. Haben wir aus dem Publikum noch eine Frage?
Da oben ist eine fiese Frage, aber ich weiß gar nicht, ob ich die hören will.
Warten, bis das Mikro da ist, bitte. Das Mikro rennt.
Kannst langsam gehen. Die Frage will ich gar nicht hören.
Also, danke Arnulf. Nur ein kleiner Vorschlag. Wir sind auf der FOSCIS und wir unterhalten uns über digitale Souveränität und Standards und so weiter. Und ihr geht auf eine Postgres REST API. Bitte versuchen, eine Abstraktionsschnittstelle dazwischen zu setzen, einen Standard für REST. Und da haben wir ja sogar OGC API Features auf der einen Seite, ist ein REST-Standard, egal wie schlecht er ist, aber man kann ihn nutzen. Ne, damit wäre der ein bisschen flexibler. Oder ihr geht auf JSON API oder schaut uns ein paar andere REST API Standardisierungen an, die global sind. Und dann kann man auch ganz andere Systeme dahinter klemmen. Dann ist man halt nicht so abhängig, ne, von der Postgres-Datenbank oder so. Ja. Also immer Standards, Standards, Standards. Hast du mal verkauft früher?
Ja. Viele Jahre habe ich das gemacht und ich habe auch gesehen, dass unser Vertrieb gerade schon mitgeschrieben hat und auf der Fahrt nach Hause nach Bonn wird es mit den Entwicklern sprechen, was das für ein Aufwand ist und wenn dann eine Nachfrage kommt, dann können wir wahrscheinlich auch gleich sagen, was das kostet und dann machen wir das gerne.
Super, dann vielen, vielen Dank für den Vortrag. Das nochmal ein Applaus.